Hallo, liebe B2B-Zuhörer. Willkommen zu Leadzeit, dem Podcast oder deiner wöchentlichen Dosis, fast wöchentlichen Dosis B2B-Marketing und Sales. Mit mir, Hans, und meinem geschätzten Kollegen Christian.
Guten Morgen, Hans. Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's gut. Wir haben ja ganz spannend angeteasert das letzte Mal. Es ist ja selten, dass wir so einen sauberen Übergang zwischen Folgen haben. Dass es heute um Medic gehen soll. Wobei du hast vor der Folge gesagt, es soll gar nicht um Medic gehen. Wir wollen allgemein so Frameworks sprechen und Lead-Qualifizierungs-Frameworks oder Sales-Qualifizierungs-Frameworks. Vielleicht kannst du das einmal kurz framen für uns.
Ja, ich glaube, also ich unterteile die Welt im Vertrieb ja immer Richtung, und da ist auch die Überschneidung Richtung Marketing, Richtung Pipeline-Generierung. Wie finde ich denn eigentlich neue Opportunities? Und da hast du halt eigentlich zwei wesentliche Stränge, das ist Inbound- und Outbound-Maßnahmen. Kann Sales-getrieben sein, aber auch Marketing-getrieben sein. Es kommt immer so ein bisschen aufs Geschäftsmodell an, kommt auf die Dealgrößen an, die man halt generieren. Der zweite Punkt ist letztendlich Deal-Execution. Da drin findet natürlich viel Status quo in irgendeiner Form an, wer sind denn Entscheidungsträger in so einem Deal am Ende des Tages, wen musst du für dich gewinnen, wen musst du überzeugen, wen musst du noch abholen. Also da kommen ja ganz viele Fragen zusammen und viele denken halt immer so, hey, ja, wir haben ein gutes Produkt und das Produkt verkauft sich von an und die Realität zeigt dann aber, dass da doch ganz viel Arbeit drin steckt und dass Vertrieb doch durchaus komplexer ist als, ich sag mal, manchmal auch eher Techies, so kenne ich es aus meiner Vergangenheit, häufig dann mal so, ja, hatte jetzt gar nicht so viel, dass das doch sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist und eine hohe Komplexität ist und du eigentlich versuchst, diesen Deal zu beeinflussen und Leute innerhalb dieses Deals zu beeinflussen. Hört sich jetzt halt sehr negativ an, aber es geht halt letztlich darum, dich natürlich optimal.
Also du hast gerade schon das Wort komplex gesagt, ist ein super komplexes Thema. Ich glaube, da kann man in alle möglichen Richtungen abtauchen. Lass doch vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Als auch als Kontrast dazu, wie hast du denn jetzt überhaupt ganz klassisch Sales gelernt?
Also ganz klassisches Sales habe ich vor über 10 Jahren gelernt und da war, ich sag mal, Vertrieb noch so ein Stück weit anders. Vor allem in Deutschland hat es immer so ein bisschen was Andrüchiges. Also wenn du gesagt hast, ja, ich arbeite im Vertrieb, dann war es halt immer so ein Stück weit so jemand, der irgendwie Leuten was andreht. Und man wurde sehr schnell in so eine Ecke der Versicherungsvertreter. Und es gab dann damals auch nach meinem Studium durchaus so ein paar Versicherungen, die versucht haben, mich für sich dazu gewinnen. Ich bin ganz froh, dahin nicht abgebogen, weil das hat immer so ein bisschen was Anrüchiges, wenn du dann in deinem eigenen Freundeskreis oder Bekanntenkreis dann anfangen sollst, halt irgendwelche Altersvorsorgeverträge oder Krankenversicherungen zu verkaufen. Und dementsprechend habe ich mich ja auch immer schon mehr für Technologie interessiert und habe dann tatsächlich einen ganz guten, ich sag mal, Einstieg da gefunden bei Facelift. Da, wo wir letztendlich uns ja auch so ein Stück weit her, du ein paar Jahre später dahin zu Facelift war von Anfang an Technologieunternehmen, so ein bisschen Agenturmodell am Anfang, weil ich sag mal, wir sind sehr, sehr stark doch in den klassischen dann zu begeistern und abzuholen. Und da war es halt wirklich auch in den Terminen, die wir dann vereinbart haben, die haben wir sehr viel über klassisches Cold Calling, wahrscheinlich so 70-80%, dann ein bisschen über Cold Mailing, den war damals noch gar nicht ein Thema. Bin ich auch immer begrenzt überzeugt, dass es ist immer der super Lead-Generierungskanal ist für Cold Outreach. So, ich glaube immer noch sehr an Cold Mailing und Cold Calling. Naja, und dann hast du halt letztendlich versucht, halt vom Prozess her, meistens war das dann eine Stunde, weil irgendwie hat immer so eine Stunde Termin, ist halt so ein Klassiker von der Terminlänge. Und dann hast du dein Pitch-Deck mitgebracht, hast dem Kunden eigentlich gar keine wirklichen Fragen gestellt, sondern gesagt so, ja, lass mal kurz ein Intro machen. Okay, alles klar, ja. Dann hast du vielleicht noch kurz gefragt, so, ja, was sind denn so die Ziele im Marketing? Okay, verstanden, jetzt habe ich so ein bisschen die Ziele. Und dann hast du Vollgas, hast du dann 20 Minuten abgefeuert und die Präsentation vorgestellt und versucht halt so halbwegs auf die Themen des Kunden entsprechend einzugehen, um dann nachher zu sagen, dass er so angezündet ist, dass er sagt so, ich nehme A, B oder C. Was meistens dann in dem Termin noch, sondern dann war es so, ja, wir würden gerne das machen oder das noch irgendwie machen. Und dann war es halt, hast du Follow-ups gemacht und versucht halt den Deal durchzubringen. Dann hat der Kunde vielleicht gesagt so, hey, ach, wir müssen doch erst noch mal da was unterschreiben, da brauchen wir noch Dokumente, da brauchen wir noch Unterlagen Richtung Terms and Conditions, die müssen geprüft werden, Legal muss involviert werden, der Einkauf muss involviert werden, etc. Das waren dann häufig dann so ist ja mal eher vom Kunden getriebene Überraschungen, die dann auf einen zukamen, wo man aber auch nicht so richtig die Fragen muss ehrlicherweise sagen, so das Deal-Spektrum war halt eher so 20k bis 100, 150k von der Dealgröße her. Und so 20k, 30k Deal, die kriegst du halt auch mal relativ schnell. Da muss man vielleicht auch im Zweifel den Einkauf gar nicht involvieren. Wenn es dann größer wird, dann sieht es halt schon ein bisschen anders aus. Ne? Aber du hast halt sehr versucht, halt so über Storytelling zu kommen, darüber auch natürlich eine persönliche Beziehung dann aufzubauen und dann eher über hinterherlaufen, Druck machen, Erwartungshaltung setzen und sagen so, hey, machen wir jetzt. Und dann im Zweifel, wenn Wettbewerber noch reinkamen, ging es sehr schnell in Richtung Price-Dumping oder ähnliches. Ne? Hast natürlich versucht, eben in den Angeboten so ein bisschen Sachen zu customizen, auf den Kunden runter zu brechen. Aber genau, so hast du eigentlich sehr, sehr stark Vertrieb gemacht.
Damals. Also du meintest ja, ihr habt gar nicht so richtig Fragen gestellt, also das war bestimmt Teil davon, ne? Zu einem gewissen Grad. Eigentlich hattest du deine fertige Pitchpräse und hast sie dann so, hast dem Kunden so. Das, also ich glaube, das ist nachher auch der große Kontrast, dass man halt, glaube ich, am Ende eher viele Fragen stellt anhand des Frameworks, das du so ein bisschen vorstellen wolltest. Aber wie, also war das denn bei Facelift nicht notwendig aufgrund der Dealgröße, ihr die Zielgruppe bereits vorher schon so selektiv ausgewählt habt, dass man eher schon wusste, okay, das Produkt ist eh schon fit für den oder braucht das?
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen eine Kombination aus mehreren Sachen. Ich glaube, es ist einerseits, für jeden kann das irgendwie relevant sein. Wir wussten zumindest so, wer ist unsere Persona ein? So, ne? Das sind so Social Media Manager, Marketing Manager. Und das war halt eher so mit Management Level, dass wir die auf jeden Fall, ich sag mal, bekannt waren und wussten, wen müssen wir denn eigentlich ansprechen für das Thema. Nicht auch Unwissenheit. Also das war halt so ein bisschen so der, na, und wir wurden ja auch im Markt dafür geschätzt, also was wir an Vertrieb gemacht, auch wenn viele dann gesagt haben, so werden so ein bisschen so ein Drückerkolonnen, aber wir waren durchaus erfolgreich damit. Ne? Ein Erfolg gibt dir dann halt immer recht am Ende des Tages, weil es halt einfach so vom Markt her, hey, einfach schnell alles eindrücken und jeden anhauen, für den es halt irgendwie relevant sein. Haben dann im Zweifel, ich sag mal, ganz viele Opportunities aufgemacht und da ist ja so ein bisschen das Problem, aber wie viele von diesen Opportunities haben wir dann auch am Ende des Tages wie viele waren dann auch wirkliche Opportunities? Und da kommen ja dann so ein Stück weit Frameworks halt rein, mit denen du das halt versuchst dann vorzuqualifizieren, weil du hast ja immer nur eine beschränkte Anzahl an Ressourcen und Zeit, dich mit Themen auseinander. Und da haben dann solche Frameworks wie Medic oder auch Spice, vor allem, ich sag mal, bei komplexeren, wo mehrere Stakeholder auch einfach mit durchaus eine Berechtigung haben, damit du weißt halt, wo steckst du eigentlich deine Ressourcen. Das haben wir irgendwann dann auch, am Anfang haben wir noch so ein Full-Cycle-Sales gemacht. Das heißt, ich habe auch selber noch quasi so Demos, dann also Präsentationen gehabt, viel über Präsentationen gemacht. Mein ersten Deal habe ich sogar, aber das Tool nicht, da haben wir nur die Präsentation. Und dann wurde das nachher gekauft. Ich war völlig überrascht. Also ich hatte auch keine Ahnung. Ich war so, passt schon irgendwie. Ne? Da war noch ein Kollege dabei, der mir dann noch ausgeholfen hat, weil ich die meisten Fragen noch nicht, da war ich halt irgendwie gerade 3 Wochen im Job. Und und dann später, aber die Demos haben wir dann auch selber gesehen. Dann kam irgendwann so ein bisschen das Bottleneck, als wir dann Solution Consultants hatten, die letztendlich dann auch ein bisschen mehr auf den Kunden dann Demos gemacht haben. Das ist natürlich eine begrenzte Ressource, die du am Ende des Tages hast. Klar. Und da war dann häufig so, ja, sollten wir das da wirklich und sollten wir das nicht? Und es gab aber nicht so eine einheitliche Basis und eine einheitliche Kommunikation, so ist das jetzt ein wertvoller Deal oder ist das kein wertvoller Deal, sondern es war sehr viel so, hey, wenn du intern das Standing hast, dann bekommst du die Ressourcen, wenn du intern das Standing nicht hast und nicht in der Vergangenheit schon viele Deals geschlossen hast, dann ist eher so ein bisschen, wird ein bisschen kritischer drauf geschaut. Ne? Und es gab aber nicht so eine klare Struktur, anhand welcher Kriterien wir das Ganze dann eigentlich dann machen oder versuchen zu beeinflussen.
Ja, super spannend. Entwicklung dann später, also ich sehe das auch ein bisschen vor mir, ehrlicherweise, der Zeit, wo du angefangen hast, war Social Media noch eher in den Kinderschuhen, als es jetzt ist. Also war einfach in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Und
ist etabliert genau, jetzt, ne? Oder?
Ja. Fair. Und ich würde halt sagen, dass zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, auch noch ein sehr einfaches Feld, um ein Produkt relativ Arsch auf einmal zu verkaufen. Und ich glaube, in einer komplexeren Welt musst du halt, also werden die Anforderungen halt auch viel, viel komplexer und demnach musst du wahrscheinlich auch mehr Fragen stellen. Und daher ist es wahrscheinlich eine ganz normale Entwicklung, die auch da stattgefunden hat. Glaubst
ja,
du denn?
Auch im Wettbewerb, ne, kann man auch ganz klar sagen. Das war in einer Phase, wo wir so ein bisschen vor der Welle noch waren und wo wir noch sehr viel so Education-Arbeit gemacht. Deswegen machte das Storytelling durchaus auch Sinn, weil viele so Social Media noch nicht mal als Marketingkanal sondern gesagt haben, ja, wer sagt mir denn, dass die in 3 Jahren noch da sind oder dass nicht ein anderes Netzwerk halt. Und da hat sich dann auch der Wettbewerbsdruck durchaus geändert. Ja.
Okay, aber auch super spannend. Wie ist das in Richtung Medic? Würdest du sagen, das hätte Facelift auch geholfen?
Zumindest Elemente daraus, ne? Ein bisschen, ich sag mal, kurze Historie zu Medic. Also ich habe ja knapp über 2 Jahre bei MongoDB verbracht. MongoDB ist relativ bekannt dafür, Medic sehr stark einzusetzen und eine sehr starke Medic-Schule zu. Das heißt, die trainieren auch sehr, sehr stark darauf, das Framework zu nutzen und das nicht nur bei den Vertriebs, ich sag mal, klassischen Sales Reps, auch bei unter anderem dann Solution Architects, dass die da ein Verständnis für haben, also die Gesamtorganisation eigentlich komplett auf Medic aus. Und Medic ist am Ende des Tages ein Qualifikationsframework. Das heißt, es gibt hier Elemente und jeder Buchstabe hat da einen Begriff, das hatte ich ja in der letzten Folge auch, mit dem du schneller qualifizieren, wo, hey, ist das eigentlich eine Opportunity, wo wir gut dastehen, also wo wir eine gute Position haben auch gegenüber dem Wettbewerb und wo wir daran arbeiten sollten, ne? Wo wir Ressourcen halt in irgendeiner Form rein. Und gleichzeitig zeigt es dir halt auf, wo haben wir eigentlich noch Lücken und welche Fragen müssten wir denn eigentlich den Kunden vielleicht stellen, um diese Lücken dann zu schließen, ne? Um dann halt irgendwie auch eine valide Opportunity zu. Das ist natürlich jetzt nicht, ist immer mathematisch auflösend, dass wir sagen so, okay, jetzt haben wir irgendwo überall eine Checkbox und der Deal kommt auf jeden Fall, aber es erhöht die Wahrscheinlichkeit, weil du die richtigen Fragen gestellt hast und weil du die richtigen Elemente identifiziert hast, ne? Und ich sag mal, viele Reps oder auch nicht nur Reps, sondern auch, ich sag mal, Sales Leader oder Personen im Vertrieb sind halt immer sehr davon überzeugt, es liegt an mir als Person. Und natürlich ist Vertrieb ein sehr emotionales Thema, ne? Aber früher hat man immer unterschieden, so, ja, das ist ein totaler emotionaler Verkäufer, da kennen wir ja auch ein paar Leute, wo wir sagen, so, ja, das ist ja, der geht nur darüber, der ist halt völlig unstrukturiert. Und dann gibt es halt Leute, Personen, die halt auch strukturierter sind. Ich würde sagen, die meisten Vertriebler sind häufig dann doch mehr unstrukturiert und versuchen alles. Es hilft halt dabei, zielgerichteter vorzugehen und sich nicht in dieser, ich sag mal, Komplexität an Dingen dann, das ist natürlich einerseits, ich sag mal, eine Zielgruppendefinition oder gleichzeitig auch das Ganze, ich sag mal, so ein Deal dann zu qualifizieren. Ne? Und da sind so die wichtigsten Elemente aus dem Medic-Konstrukt und das, ich sag mal, erfunden, in Anführungsstrichen, hat das John McMahon, der auch im Board bei MongoDB saß und das dann natürlich dann auch stark mit reingebracht. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben, The Qualified Sales Leader, und da geht es sehr darum, weil der halt einfach, ja, der war selber CIO und hat halt immer, wollte immer vernünftig forecasten. Also das ist ja eines der wesentlichen Elemente. Ne? Wie sicher ist es, dass dieser Deal auch kommt? Ne? Und dann war es halt immer ganz viel so Gut-Feeling, ja, ich glaube, der kommt oder ich glaube, das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ne? Und dann hast du halt irgendwie 25 unterschiedliche Meinungen und dann bist du tiefer reingegangen und hast festgestellt, so, hey, da sind ganz viele Fragen nicht beantwortet. Und dementsprechend halt einen Standard aufgebaut und so die wesentlichen Elemente, ich glaube, die wo jeder immer wieder drauf achtet, sind eigentlich 3 Dinge. Einerseits hast du einen Champion, also hast du jemanden, der so ein Thema voranbringt, der sich auch intern durchsetzen kann, der sich innerhalb damit positionieren kann innerhalb der Organisation des Kunden. Also jemand, der für dich intern dem du Argumente mit annimmst, ne? Und den du ein Stück weit halt positiv beeinflussen kannst, ne? Und dem du helfen kannst, ne? Das ist so ein bisschen so dein Sparring, dein Buddy, mit dem du versuchst halt diesen Deal voranzubringen. Und wenn du den nicht hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Deal schließt, sehr, 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 sehr gering. Auch wenn du das vielleicht bessere Produkt hast, ne? Auf einer objektiven Ebene. Aber manchmal haben Menschen einfach vielleicht auch Präferenzen und sagen so, möchte, ist ja bei, ich sag mal, Konsumentscheidungen, möchte in eine gewisse Richtung gehen. Genau, da bin ich davon überzeugt, weil das die stärkere, keine Ahnung, Brand ist oder weil ich da bessere Sachen von gehört habe oder weil meine Personen intern sagen so, hey, nee, das ist das Bessere oder ist mir egal und ich nehme einfach das, was günstiger ist. Ne? Das ist so ein wesentliches Element. Und dann das zweite Punkt ist letztendlich Schmerz zu identifizieren. Das ist halt, das steht für das I in Medic. ist Identify Pain. Also das heißt, wirklich zu gucken, okay, warum sollte der Kunde denn überhaupt irgendwas ändern? Was für ein Problem versucht er denn eigentlich zu lösen? Ne? Und das haben wir in der Vergangenheit, als ich bei Festive war, haben wir das gemacht. So, wir sind dann nicht darauf eingegangen, so, hey, welches Problem versuchst du denn jetzt eigentlich? Ne? Wir haben das so am Rande mal mitgeschnitten und gesagt, so, ah ja, du hast ja ganz viele unterschiedliche Facebook-Seiten, die zentral managen, aber es war halt immer so ein bisschen eher so, zeigen dir, was du dann alles Tolles damit machen kannst. Aber dass wir da wirklich darauf eingegangen sind und gesagt haben, ja, wo liegt denn dein Schmerz? Ne? Warum willst du denn überhaupt irgendwas ändern? Und auch mal so ein bisschen gesagt, so, macht das überhaupt Sinn, dass wir jetzt hier gerade miteinander reden, aber irgendwie was ändern sollte. Und genau, das ist so der zweite wichtige Punkt, den Pain auch möglichst zu quantifizieren in irgendeiner Form, also auch konkreten Zahlen. Das kann dann zum Beispiel sein, so hat einen Ausfall alle, 12 Monate für 3 Tage. Und da steckt natürlich ein Business Value hinter. Ne? Das heißt, wenn so ein Shop zum Beispiel nicht erreichbar ist, was heutzutage ehrlicherweise eher selten der Fall ist, weil alles mittlerweile in der Cloud ist und du dadurch natürlich auch eine andere Skalierbarkeit hast. Aber das könnte jetzt so ein Beispiel. Der dritte wesentliche Punkt, den ich immer sehe, ist halt so, wer ist eigentlich der Budgetentscheider? Und das ist der Economic Buyer. Den halt frühzeitig nach deinem Champion mal zu fragen, so wer ist denn der eigentlich? Und lass uns doch mal mit dem sprechen, doch mal einen gemeinsamen Termin mit dem machen, was nicht immer funktioniert. Aber darüber Kenntnis zu haben und was ihn auch treibt, was ihm auch besonders wichtig ist und ihn früh dazu involvieren und abzuholen, unheimlich wichtig. Sonst baust du halt, investierst super viel Zeit, machst viele Demos, holst alle ab und dann am Ende des Tages sagst du so, hier ist das Angebot, lass uns das jetzt durchbringen. Und dann geht es zum Economic Buyer und der sagt halt so, aus strategischer Sicht, wir machen jetzt eine andere Entscheidung. Da hast du halt irgendwie 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate Zeit investiert. Und dann heißt es so, nee, machen wir jetzt gerade nicht. Und dann ist dieser Deal halt erstmal Anführungsstrichen tot. Dann, du willst halt den Economic Buyer halt frühzeitig abholen, sensibilisieren, also das ist vielleicht sogar noch das bessere Wort, sensibilisieren, hey, da kommt was auf dich zu, plan es in deiner Budgetplanung. Na, und das ist halt immer jemand, der im Zweifel, na, und das habe ich ja gerade schon erklärt, der im Zweifel Nein sagt. Und das sind eigentlich für mich so die wesentlichen 3 Elemente. Wenn man die hat, dann ist man schon sehr, sehr weit. Und alle anderen ist dann halt vor allem, Matrix, also das M steht halt für vor allem so, ich sag mal, Messbarkeit des, also der Quantifizierung von so, was soll sich denn eigentlich ändern, ne? So Status Quo zu, Current State to Future State, ne? Was soll sich dadurch eigentlich positiv verändern? So Umsatzuplift 5% oder irgendwas in der Richtung, ne? Und die beiden Ds stehen halt eher für Decision Criteria und Decision Process. Es geht vor allem darum, so, hey, muss der Legal noch involviert werden? Muss der Einkauf noch auf Basis welcher Kriterien entscheidet der Kunde denn? Ich sag da, ne, soziales Ausschreibungsverfahren, das sind die Kriterien aus einer funktionalen Sicht, die erfüllt sein müssen. Na, und da ist ja auch immer schwierig, so abzugrenzen, so bei wem ist besser, wer ist schlechter. Dann auch vor allem Decision Process Richtung Legal Prozesse etc. Die richtigen Papers, die richtigen Informationen zu haben, an die richtigen Stelle zu bringen, um so ein Deal dann entsprechend. Genau, damit kriegst du halt, also du kannst halt besser durch Deals durchnavigieren und du sprichst intern, auch bei dir selber in der Organisation, wenn du mit deinem Vorgesetzten sprichst, sprichst du halt eine Sprache und kannst halt alle darauf ab. Und das schafft so ein bisschen, ich sag mal, eine einheitliche Sprache, so worüber reden wir denn eigentlich? Weil sonst redest du über ganz viel und sagst, der Deal kommt und dann 3 Monate später, kommt doch nicht. Aber ich war mir so sicher und das lag jetzt da und da dran. Hätten wir vielleicht vorher qualifizieren können.
Aber ich fand auch spannend, eigentlich in meinem Kopf war direkt das Zusammenspiel von einzelnen Punkten auch. Das wird jetzt wahrscheinlich auch so Decision Criteria, Decision Process, sind relevante Aspekte, aber ich glaube, da würde ich auch andere Dinge und gerade wenn es darum geht, am Ende den Economic Buyer, wie er da drin definiert ist, halt zu überzeugen, dass die Person ja oder nein sagt. Ich glaube, da spielen halt die anderen beiden Punkte, die du halt genannt hast, Implicate Pain und The Champion, halt eine essentielle Rolle. Also zum einen, dass du dir vorher halt ordentlich Gedanken gemacht hast, okay, wenn da ein konkreter Pain identifiziert worden ist, steigert das natürlich auch die Chance, diesen Economic Buyer perspektivisch zu überzeugen, weil die Person hat ja potenziell ja auch ein Interesse daran, dass dieser Pain gelöst wird. Und gleichzeitig hast du ja den Champion, der auch das immer wieder zu diesem Economic Buyer tragen kann. Das ist ja eigentlich potenziell wahrscheinlich deine direkte Schnittstelle dorthin.
Ja, absolut. Also derjenige, der hilft durch die Organisation, die halt durchaus komplex ist, durchzunavigieren. Ich sag mal, viele denken halt, ja, ich gehe dann auf LinkedIn und dann finde ich schon die richtigen Leute. Es gibt aber auch genug Organisationen, wo die Leute nicht auf LinkedIn, ne? Vor allem so zum Beispiel Einkäufer oder ähnliches, ne? Und du brauchst dann schon jemand, der dich intern ein Stück weit die Powerbase innerhalb so einer Organisation hat, weil man denkt halt immer so, also von außen sind dann immer so fair und ist immer gleichberechtigt und je mehr Strukturen und Prozesse und keine Ahnung was, aber am Ende des Tages hast du immer Leute, die halt ein bisschen mehr ambitioniert sind, Leute, die weniger ambitioniert sind und Leute, die das Problem lösen wollen und sagen, da sollte die Priorität drauf liegen und andere sagen, auf was anderes sollte die Priorität liegen. Also sehr unterschiedlich, ne? Also deswegen kannst du es jetzt auch nicht so auf den Titel, es kann halt irgendwie eine Art Lead, es kann halt irgendwie eine Art Head-Offs, das ist natürlich dann immer ein positives Signal, wenn es jemand ist, der halt schon, ich sag mal, ein paar Jahre in der Organisation ist, vielleicht auch dort innerhalb schon mal der Organisation befördert wurde, weil das ist halt immer ein Indikator dafür, dass jemand ein Stück weit Power hat, dass jemand Influence hat, dass er positiv gesehen wird, weil meistens wirst du ja nicht befördert, wenn du einen schlechten Job machst oder halt irgendwie keine Ambitionen hast, und, meistens wirst du ja befördert, weil du genau das Gegenteil, sondern du machst einen guten Job und hast halt auch Ambitionen, da weiterzukommen. Dementsprechend bist du auch gut vernetzt. Aber auf der Ebene solltest du dich, solltest schon unterwegs sein. Kann aber in einigen Fällen auch ein VP sein. Kommt dann so ein Stück weit auf die Organisation an und auf die Organisationsgröße an. Umso komplexer es ist, umso weiter, ich sag mal, in Anführungsstrichen unten kannst du mit den Titeln anfangen. Da natürlich auch Budgetgrenzen. Teilweise hat ja ein Head-Off in einer Organisation wie ein Airbus zum Beispiel. Schon andere, vielleicht nicht das beste Beispiel, weil eine sehr starke, ich sag mal, wie eine Behörde, aber hat im Zweifel ganz andere, ich sag mal, Größenordnung ist, wo er da irgendwie selber entscheiden kann, so, wo du in, wenn du in einer kleineren Organisation bist mit 200 Mitarbeitern, die Leute halt mit einer Head-of-Position gar kein Budget entscheiden oder nur ja. bis 5.000 oder 10.000 oder ja. Deswegen kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne?
Wir kommen auch Richtung Ende. Ich hätte vielleicht jetzt noch so eine abschließende Frage, wenn jemand sich mit diesem Modell aus ja, man möchte zumindest eine Art Framework. Was würdest du der Person raten? Wie würdest du sagen, okay, so könntest du relativ niedrigschwellig auch.
Also es hilft natürlich unheimlich, wenn man mit jemandem, ich sag mal, sich coachen lässt oder mit jemandem mal arbeitet, der auch mit diesem Framework wirklich in der Praxis den Content dazu findest du überall. Ne? Du musst googeln oder nutzt ChatGPT, kannst dir das alles erklären lassen und dann hast du es intellektuell. Aber es macht halt einen Unterschied, halt so ein Framework halt wirklich in der Praxis dann und wie blickst du dann eigentlich drauf? Ne? Und das mache ich ja zum Teil auch in meinen Coachings, dass ich dann mit den Leuten reingehe und sage so, hey, ich glaube, du arbeitest gar nicht mit Medic, sondern die arbeiten dann mit vielleicht einem anderen Framework wie Heist, was auch völlig okay ist. Die haben aber gewisse Parallelen. Aber dann einfach zu sagen, so, hey, lass uns doch mal anhand der Kriterien dann durchgehen und dann den Deal, den du jetzt gerade vor dir hast, explizit zu qualifizieren. Und das ist, glaube ich, der beste Weg, damit voranzukommen. Wenn es darum geht, das intellektuell zu verstehen, würde ich halt sagen, so kann man sich das Buch von dem John McMahon, so Qualified Sales Leader, was, glaube ich, so ein bisschen mehr eher für Sales Leader geschrieben ist als für Sales Reps, aber hat eigentlich alle wesentlichen Elemente drin. Oder es gibt auch so einen Podcast, der nennt sich, glaube ich, auf Medic, den kann man sich reinziehen. Das sind halt alles Leute, die das irgendwann mal gelernt haben und dann quasi die Welle mitschwimmen und sich damit auch versuchen, entsprechend zu positionieren, intellektuell. Genau, und dann muss man so ein bisschen gucken, so wer ist jemand, mit dem man da...
Also ich habe eine Menge gelernt.
Cool.
Ich konnte auch viele Parallelen tatsächlich zu meiner Arbeit, gerade wenn es darum geht, im direkten Kundenkontakt von einer Agentur. Auch da muss man halt konkret identifizieren, ja, okay, was ist jetzt das Problem, was wir hier versuchen mit unserer Dienstleistung zu... da jemanden zu haben, der die Sachen, die wir halt auch im Reporting auf, dass eine Person das zu den richtigen Leuten trägt, ist halt unfassbar wichtig. Deswegen habe ich mich da ganz, ganz viel wiedergegeben. Christian, cool. Es war 5% aufs erste Jahr. Christian, vielen Dank. Das war sehr lehrreich. Und allen anderen, die zuhören, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche.
Perfekt. Danke. Bis dahin. Tschüss.